Herzlich willkommen zu unserer Serie Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Wir haben schon einiges hinter uns und sind jetzt bereits im 6. Kapitel, das da heißt Die Wiederherstellung. Nun, was ist bisher passiert? Wir gucken noch einmal auf unseren Zeitstrahl zurück und schauen, was wir bisher erarbeitet haben. Also wir haben die Zeit der Sichtung hinter uns, wir haben die kleine Trübsal gesehen, der dieses große Missionswerk noch einmal vorangeht und dann haben wir gesehen, wie die Gnadenzeit zu Ende geht. Und als die Gnadenzeit zu Ende gegangen ist, nannten wir diese Zeit die große Trübsal und innerhalb dieser großen Trübsal befand sich auch die Angst in Jakob. Also die Zeit, in der das Volk Gottes furchtbare seelische Qualen hatte, aber dann erlöst wurde durch den Ruf Jesu und durch seine Wiederkunft. Nun, Christus ist wiedergekommen und die erste Auferstehung fand statt. Menschen aus allen Zeitaltern, die zu Christus gehörten, sind auferstanden. Nun, wir haben gesehen, dass in der Auferstehung diese Menschen nun zu Christus kommen sollen. Sie sollen ja ihrem Herrn in die Luft entgegenentrückt werden. Nun, wie genau wird das aussehen? Was genau passiert da? Von da an wollen wir uns die Zukunft einmal angucken. Bevor wir in die Bibeltexte hineinschauen und die Zitate von Ellen White lesen, wollen wir mit einem Gebet starten und den Herrn wie immer bitten, dass er unser Lehrer ist. Unser lieber Vater im Himmel, auch jetzt möchten wir dir wieder danken dafür, dass wir gemeinsam studieren dürfen und auch möchten wir dich einladen, Herr, und dich bitten, dass du unser Lehrer bist. Bitte führe du uns durch dein Wort und erkläre du uns deine Schriften. Und wir danken dir dafür. Im Namen unseres Herrn Jesu. Amen. Nun machen wir also weiter und schauen uns an, was jetzt auf uns zukommt. Also das nächste, was wir sehen, das nennen wir das Millennium. Also die sogenannten 1000 Jahre. Nun, was ist eigentlich das Millennium? Was passiert dort? Nun, das wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken und wir schauen unseren ersten Text hinein, den wir in frühe Schriften auf Seite 274 finden. Die Erde erbebte heftig, als die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervorrief. Sie folgten dem Ruf und kamen hervor, angetan mit herrlicher Unsterblichkeit, und riefen: Sieg, Sieg über Tod und Grab. O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Dann erhoben die Lebenden und die auferweckten Heiligen ihre Stimmen zu einem langen, weithin hallenden Siegesruf. Der große Jubel, hier wird der Siegesruf erschallen. Und hier nun ist für alle sichtbar, dass Christus den Tod überwunden hat. Der Tod hat niemanden, der zu Christus gehört, im Grab halten können. Der Siegesruf aller Gläubigen, aller Zeitalter wird erschallen. Wir lesen frühe Schriften, Seite 274. Jene Körper, die mit den Zeichen der Krankheit und des Todes ins Grab gesunken waren, kamen hervor in unsterblicher Gesundheit und Kraft. Die lebenden Heiligen werden in einem Augenblick verwandelt und mit den Auferstandenen gemeinsam dem Herrn entgegenentrückt in die Luft, um ihm dort zu begegnen. Welch ein herrliches Zusammentreffen! Freunde, die der Tod getrennt hatte, wurden vereint, um nie wieder geschieden zu werden. Fantastisch. Nun, wir werden jetzt also dem Herrn entgegenentrückt. Ja, wie? Wie werden wir denn zum Herrn kommen? Fliegen wir? Nun, was sagen die Schriften? In frühe Schriften auf Seite 284 heißt es: Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden 7 Tage aufwärts getragen zum gläsernen Meer. Nun, in einer Wolke, so wie Christus damals gen Himmel fuhr, so fahren auch wir gen Himmel. Wir traten alle gemeinsam auf diese Wolke und dann ging es in den Himmel. Nun, auf dieser Wolke werden wir zusammen sein mit Adam und Eva, mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Petrus und Paulus, mit Luther, mit Bonhoeffer. Wir alle gemeinsam werden in dieser Wolke sein und werden auffahren zum gläsernen Meer. Interessanterweise dauert unsere Reise 7 Tage. Warum eigentlich? Naja, damit wir uns an alles gewöhnen können. Wir müssen die Eindrücke verarbeiten, die wir da sehen. Wir verlassen das erste Mal in unserem Leben die Erde und wir reisen jetzt durchs Weltall zum Throne Gottes. 7 Tage Richtung gläsernes Meer. Und dann heißt es hier in frühe Schriften auf Seite 275, dann riefen die Heiligen in der Wolke: Ehre, Halleluja! Und der Wagen fuhr aufwärts zur heiligen Stadt. Ehe sie die Stadt betraten, wurden die Heiligen in einer vollkommenen quadratischen Formation aufgestellt, mit Jesus in ihrer Mitte. Er überragte mit Kopf und Schultern die Heiligen und die Engel. Seine majestätische Gestalt und sein liebliches Angesicht konnten von allen in dem Quadrat gesehen werden. Nun, Christus stellt nun alle seine Heiligen in einem Quadrat auf. Er lässt sie nicht in die Stadt hinein, sondern alle werden jetzt in einer quadratischen Formation aufgestellt. Warum? Warum betreten wir nicht die Stadt? Warum lässt Christus uns vor der Stadt jetzt draußen warten? Er stellt uns auf in einer riesigen Formation und alle können Christus sehen von da aus. Warum macht er das? Was soll jetzt passieren? Warum betreten wir die Stadt noch nicht? Nun, in Frühe Schriften 275 heißt es: Danach sah ich eine große Anzahl Engel, die aus der Stadt herrliche Kronen brachten. Für jeden Heiligen eine Krone, mit seinem Namen darauf geschrieben. Als Jesus nach den Kronen verlangte, überreichten sie ihm die Engel. Mit seiner eigenen rechten Hand setzte der teure Jesus die Kronen auf die Häupter der Heiligen. Und warum stehen wir da und warum gehen wir nicht in die Stadt hinein? Weil Christus selbst uns die Krone aufsetzen möchte. Er möchte seinem Volk mit eigener Hand die Krone aufsetzen. Und wenn wir uns überlegen, diese Krone tragen wir ja nur deswegen, weil Christus sie für uns erkämpft hat. Diese Krone gehört Jesus. Wir konnten nichts dafür tun, um diese Krone zu erlangen. Alles hat Christus vollbracht. Aber jetzt setzt er jedem Heiligen mit seiner eigenen rechten Hand diese Krone auf. Welch eine gewaltige Szene. Wie schön muss das sein, Christus ins Angesicht zu sehen und die Krone des Lebens zu empfangen. Die Krone, mit der wir in die Stadt hinein dürfen. Nun, bevor wir die Stadt betreten, wollen wir unseren Blick einmal wieder runter auf die Erde richten. Was genau passiert eigentlich zu dem Zeitpunkt auf der Erde, wenn wir jetzt oben in einer quadratischen Formation vor der Stadt warten? Nun, bei der Wiederkunft Christi ist noch ein Engel gekommen. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Vers 2 und 3. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also zur Wiederkunft Christi kam noch ein Engel mit und dieser Engel nun ergriff den Drachen, also den Teufel, und er wirft ihn in den Abgrund, in den Abyss. Und dort wird über ihm versiegelt. Also er wird auf die Erde geworfen und wird auf die Erde gebunden und es wird versiegelt über ihm. Aber es heißt später, er musste für eine kurze Zeit losgelassen werden. Nun, warum eigentlich? Nun, wir überlegen einmal, der Teufel soll auf der Erde festgehalten werden. Er wird in den Abgrund, in den Abyss, das gleiche Wort, wie ganz am Anfang der Zustand der Erde. Die Erde war früher in einem Tohuwabohu, bevor sie ganz geschaffen worden ist. Und nun ist die Erde wieder in so einem Zustand, denn die Wiederkunft Christi ist gekommen und alles auf der Erde ist zerstört worden. In diesem Abyss, in diesem Abgrund, auf dieser kaputten Erde, dort wird der Satan nun eingesperrt und über ihm wird versiegelt. Er wird mit einer Kette gebunden, heißt es hier. Wie bindet man den Teufel? Nun, der Teufel ist der große Verführer der Menschheit. Er hat die Menschen verführt, jeden Tag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Er hat nichts anderes getan, als Menschen verführt. Und nun sind alle Heiligen bei Christus in Sicherheit im Himmel und alle Gottlosen sind tot auf der Erde. Da ist niemand da, den er verführen kann. Der Teufel ist tatsächlich gebunden durch die Umstände. Er kann nicht von diesem Planeten weg und er kann hier nichts tun. Die Umstände binden ihn. Später muss er noch einmal losgelassen werden. Das gucken wir uns gleich an. Wir lesen zunächst mal den Zustand dieser Welt in der Zeit, wenn die Heiligen die Welt verlassen haben und Satan hier auf Erden ist. Wie sieht die Welt dann aus in diesen 1000 Jahren? Wir lesen dazu im Alten Testament, im Propheten Jeremia im 4. Kapitel, die Verse 23 bis 26. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Ich schaute, und siehe, da war kein Mensch mehr. Und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute, und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden. Und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Nun, in so einem Zustand befindet sich die Erde, nachdem das Volk Gottes zum Throne Gottes gegangen ist. Das Volk Gottes wartet jetzt vor der heiligen Stadt Und auf der Erde sieht es so aus. Die Berge schwanken, die Inseln sind versunken, alles ist drunter und drüber, ein Tohuwabohu. So wie vor der Schöpfung sieht es aus. Und die Menschen, was ist mit ihnen? Und wir lesen Jeremia 25, Vers 33. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Eine furchtbare Szene. Die Menschen liegen überall in den Straßen, die Leichen überall auf dem Planeten. Warum begräbt sie niemand? Es ist niemand da, um sie zu begraben. Alle Menschen auf der Erde sind tot. Und alle Gerechten sind mit Christus im Himmel. Niemand kann sie begraben. Ein furchtbares Bild dieser Welt zeigt uns der Prophet Jeremia hier. Und wir lesen dazu auch mal, was Ellen White schreibt. In Erfahrung und Gesichte auf Seite 283 sagt sie: Die Erde glich einer Wüste. Städte und Dörfer, die vom Erdbeben zerstört worden waren, lagen verwüstet. Berge waren aus ihren Örtern bewegt worden und hatten große Höhlen gebildet. Graue Felsen, die vom Meere ausgeworfen oder aus der Erde selbst herausgerissen worden waren, lagen zerstreut über die ganze Oberfläche. Große Bäume lagen entwurzelt umher. Dies soll 1000 Jahre hindurch die Heimat Satans und seiner bösen Engel sein. Auf diesen Ort beschränkt kann er über die gespaltete Oberfläche auf- und abwandern und die Folge seiner Empörung gegen Gottes Gesetz wahrnehmen. 1000 Jahre wird er die Früchte des Fluches, den er heraufbeschworen hat, genießen. Er wird nur auf die Erde beschränkt sein und nicht das Recht haben, zu anderen Planeten zu gehen und diejenigen, die nicht gefallen sind, zu versuchen und zu plagen. Nun, dieser völlig zerstörte Planet wird jetzt 1000 Jahre lang die Heimat des Teufels sein. Er wird hier auf diesem Planeten gebunden sein und kann ihn nicht verlassen. Er kann darüber nachdenken, was er getan hat und über die Empörung gegen das Gesetz Gottes und ob es gerecht war, was er gemacht hat. Nun, Satan wollte doch unbedingt angebetet werden. Er wollte, dass ihn die Engel und die Menschen und alle Geschöpfe anbeten. Aber wir wissen, dass nur der Schöpfer angebetet werden soll. Nun, Satans Absicht war es nun also, angebetet zu werden, aber der Schöpfer darf nur angebetet werden. Nun, ist Satan ein Schöpfer? Er kann es jetzt versuchen. Die Erde ist im Urzustand, im Tohuwabohu, wie vor der Schöpfung. Gott hatte damals in 6 Tagen alles hervorgebracht und hat die Erde völlig gestaltet. Nun hat Satan 1000 Jahre lang Zeit, das Gleiche zu tun. Er wird in diesen 1000 Jahren es nicht möglich machen, dass ein einziger Grashalm wächst. Er ist nicht der Schöpfer und er kann es nicht. Er verdient keine Anbetung. Er ist ein Geschöpf wie du und ich. In Erfahrung und Gesichte schreibt sie dann weiter: Während dieser Zeit muss Satan schrecklich leiden. Seit seinem Fall hat er seine bösen Kräfte fortwährend angewandt. Dann wird er aber seiner Kraft beraubt sein und Gelegenheit haben, über die Rolle, die er seit seinem Fall gespielt hat, nachzudenken und wird mit Zittern und Bangen in die schreckliche Zukunft blicken, wenn er für alles Böse, das er getan hat, leiden muss und für alle Sünden, wozu er Veranlassung gegeben hat, bestraft wird. Und der Teufel weiß, was kommen wird. Er weiß, Christus ist gekommen, hat sein Volk befreit und Christus wird wiederkommen. Und er bangt und er weiß, das Gericht wird ihn treffen. Gerechtigkeit wird es geben. Er muss für das, was er getan hat, Rechenschaft ablegen. Gehen wir zurück in unseren Zeitstrahl und schauen uns einmal an, was jetzt also hier in diesem Millennium passiert. Also zum einen, während des Millenniums wird der Satan auf die Erde gebunden sein. Er kann diesen Planeten nicht verlassen. Und hier ist er gefangen, solange die 1000 Jahre sind. Was passiert noch in diesen 1000 Jahren? Wir gehen einmal weiter und lesen in der Bibel im Buch der Offenbarung im 20. Kapitel den 6. Vers. Dort heißt es: Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Nun, glücklich werden hier alle genannt, die an der ersten Auferstehung teilhaben, die Auferstehung zum Leben. Die Auferstehung, mit dem das gesamte Volk Gottes auferstehen wird. Sie, heißt es, werden Priester und Könige Christi sein. Und was tun wir da im Himmel? Was machen wir da? Wie wird die Zeit dort aussehen? Wir lesen dazu Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Nun, Johannes sieht hier ein himmlisches Gericht. Und er schaut sich um und sieht die Leute, die da sitzen. Und er erkennt, das sind die Menschen, die für Christus gestorben sind. Das sind die Menschen, die verfolgt worden sind. Das sind die Menschen aus allen Zeitaltern, seit Adam an, die ihr Leben Christus gegeben hat. Diese Menschen sind nun dort im Gericht. Und dort sitzen sie auf Thron. Und das Gericht wird ihnen übergeben. Die Heiligen Jesu haben nun das Gericht in ihrer Hand. Wie wird dieses Gericht aussehen? Wie richten wir da? Was ist es? Es heißt hier in Erfahrung und Gesichter, auf der Seite 284, dann sah ich Throne, welche von Jesus und seinen Heiligen eingenommen wurden. Die Heiligen regierten als Könige und Priester mit Gott. Christus richtete in Gemeinschaft mit seinem Volke die toten Gottlosen. Er verglich ihre Taten mit dem Worte Gottes und entschied jeden Fall nach den Werken, die sie im Fleische vollbracht hatten. Dann bestimmten sie die Strafe eines jeden Gottlosen, nachdem seine Werke gewesen waren, und schrieben dies bei ihren Namen in das Buch des Todes ein. Also in diesem Gericht wird Christus zusammen mit den Heiligen die toten Gottlosen nun richten. Also ein Gericht über jeden, der da gestorben ist. Und dann werden wir sehen, dass es gerecht ist, was Christus getan hat. Er hat versucht, um jeden Menschen zu kämpfen. Er hat versucht, jeden Menschen zu retten. Aber die Menschen haben es abgelehnt, haben sich für das Böse entschieden, anstatt das Gute zu wählen. Und dann wird das Strafmaß für jeden festgelegt. Und dann wird es hinter seinen Namen in das Buch des Todes eingeschrieben werden. Und dieses Gericht wird etwas ganz Besonderes sein. Wir werden dort Menschen sehen, von denen wir nicht vermutet hätten, dass sie da sind. Wir werden dort Menschen begegnen, von denen wir uns sicher waren, sie haben die Gnade Jesu verworfen. Aber Christus hat sie doch gerettet. Auf der anderen Seite werden wir Menschen vermissen, von denen wir ganz sicher waren, dass sie bei uns sind. Vielleicht der Bruder in der Kirchenbank neben dir, von dem du überzeugt warst, dass er mit dir sein wird. Und nun wirst du feststellen, er ist nicht da. Und die Bücher werden aufgetan und du wirst sehen, warum. Und wie Christus um ihn gekämpft hat und wie er alles versucht hat, um ihn zu retten. Und so wird jeder Fall im Gericht jetzt entschieden werden. Und alles wird klar. Wir werden die ganze Weltgeschichte sehen. Wir werden sehen, was seit dem Fall Satans im Himmel passiert ist. Jeder einzelne Fall wird offenbart werden. Wir lesen im Buch Erziehung auf Seite 278. Dann wird sich den Erlösten der Verlauf des großen Kampfes enthüllen, der vor Beginn der Erdenzeit ausbrach und erst enden wird, wenn sie zum Abschluss kommt. Alles wird offenbar werden. Der Ursprung der Sünde, ihre verhängnisvolle, täuschende Macht, der Sieg der Wahrheit über die falschen Lehren. Der Vorhang, der die sichtbare und unsichtbare Welt trennte, wird zurückgezogen und wunderbare Dinge werden offenbart. Nun, vieles wird dort offenbart. Wir werden alles erkennen. Die ganze Weltgeschichte wird an uns vorbeilaufen. Und wir werden vom Fall Satans an alles sehen, was passiert ist. Wir werden die Geschichte von Adam und Eva sehen. Wir werden den ersten Brudermord sehen, von Kain an Abel. Alles wird uns offenbart. Der Turmbau zu Babel. Wir werden sehen, wie das Volk Israel nach Kanaan einzog. Alles wird offengelegt werden. Und dann werden wir darüber ein Urteil fällen und wir werden sagen, Gott ist gerecht. Nun, wir werden nicht nur über die Menschen richten, wir werden sogar die Engel richten. Wir lesen mal zusammen den 1. Korinther 6, Vers 3. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Natürlich, sogar die Engel, die sind ja gefallen und auch ihre Fälle müssen entschieden werden. Ist es gerecht oder ist es ungerecht gewesen? Hat Gott richtig gehandelt, als er sie aus dem Himmel ausgeschlossen hat? Oder war es falsch? Wir werden die Fälle genau untersuchen und werden feststellen, Gott ist gerecht, Gott ist Liebe. Wir lesen dazu Erfahrung und Gesichte, Seite 284. Auch Satan und seine Engel wurden von Jesus und den Heiligen gerichtet. Die Strafe Satans wird viel größer sein als diejenigen derer, die er verführt hat. Sein Leiden wird gar nicht mit dem ihrigen zu vergleichen sein. Also jeder einzelne Fall wird exakt gerichtet. Jeder bekommt ein Strafmaß seinen Werken entsprechend. Wie wird diese Strafe aussehen? Was ist das? Und diese Strafe ist ewige Trennung von Gott, ewige Trennung vom Leben. Und jeder nach dem Maße, nach dem er gehandelt hat. Wie sieht das aus? Das wollen wir uns gleich mal anschauen, wie diese Strafe aussieht. Nun, diese 1000 Jahre sind Gericht im Himmel. Wenn diese 1000 Jahre beendet sind, was wird dann passieren? Also das Gericht ist jetzt vorbei. Jeder einzelne Fall wurde behandelt. Die Engel wurden gerichtet. Satan wurde gerichtet. Alle gottlosen Menschen wurden gerichtet. Und jetzt das Gericht vorbei. Was passiert dann? Dazu lesen wir Offenbarung 21, Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nun ist der große Moment, dass Jerusalem kommt. Nun, die Hochzeit des Lammes im Himmel ist ja schon vorbei und jetzt kommt Jerusalem auf die Erde. Die Stadt kommt auf die Erde. Das Hochzeitfest des Lammes. Nun, hier werden wir anwesend sein und hier werden wir staunen. Die Stadt, die herrliche Stadt kommt, wie sie aussieht. Christus kommt mit den Engeln und den Heiligen und jetzt kommt die Stadt auf die Erde. Erfahrung und Gesichte, Seite 284, beschreibt dann Folgendes. Nachdem das Urteil über die gottlosen Toten am Ende der 1000 Jahre gefällt worden war, verließ Jesus die Stadt und die Heiligen sowie ein ganzes Gefolge heiliger Engel begleiteten ihn. Jesus stieg auf einen großen Berg herab, welcher, obwohl sein Fuß ihn berührte, sich teilte und zu einer großen Ebene wurde. Dann blickten wir aufwärts und sahen die große herrliche Stadt, auf 12 Gründen erbaut und mit 12 Toren, 3 zu jeder Seite und ein Engel an jedem Tore. Wir riefen die Stadt, die große Stadt. Sie kommt von Gott aus dem Himmel herab. Sie fuhr herab in ihrer ganzen Schönheit und blendenden Herrlichkeit und ließ sich auf die große Ebene nieder, die Jesus für sie bereitet hatte. Jetzt das neue Jerusalem kommt also in all seiner Herrlichkeit vom Himmel jetzt auf die Erde und lässt sich auf diese große Ebene nieder, die Christus jetzt für sie angelegt hat. Und dort steht die neue Stadt Jerusalem und dort wird sie bis in Ewigkeit stehen. Eine unverrückbare, ewige, feste Stadt. Die Stadt Gottes, hier auf Erden. Nun, wir gehen mal zurück zu unserem Zeitstrahl und gucken mal, was wir jetzt schon zusammengetragen haben. Wir hatten ja gesehen, dass es 2 Auferstehungen sind. Die eine Auferstehung des Lebens und die zweite Auferstehung des Gerichts. Wenn Jerusalem auf die Erde kommt, wird diese 2. Auferstehung sein, also die Auferstehung der Gottlosen. Wie genau sieht das aus und was passiert da? Dazu lesen wir mal Erfahrung und Gesichte, Seite 285. Hierauf rief Jesus mit furchtbarer Majestät die gottlosen Toten hervor. Und sie standen auf mit demselben schwachen, kranken Körper, welcher ins Grab gelegt worden war. Welch ein Anblick! Welche Szene! Bei der ersten Auferstehung waren alle in blühender Unsterblichkeit hervorgegangen. Bei der zweiten jedoch sind die Zeichen des Fluches an allen sichtbar. Nun, mit dieser Auferstehung werden nun die Gottlosen auferstehen, alle. Von der ersten Generation an, also in der Zeit vor der Sintflut. Die Riesen werden auferstehen und auch alle danach werden auferstehen. Alle Gottlosen, die je gelebt haben. Also jetzt sind wirklich alle Menschen, die irgendwann einmal gelebt haben, lebendig. Sie werden allerdings nicht in einem verherrlichten Leib auferstehen, sondern in dem gleichen Leib, in dem sie ins Grab gegangen sind. In dem Leib, der noch unter dem Fluch gelitten hat. Also sie tragen kein Lichtgewand, sie sind immer noch in ihrem Fleisch. Offenbarung 20, Vers 7 und 8. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den 4 Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, derer Zahl wie der Sand am Meer ist. Und wenn die 1000 Jahre zu Ende sind, also nach dem Gericht am Ende des Millenniums, jetzt wird der Satan nochmal aus seinem Gefängnis losgelassen und wird die Menschen verführen. Wie ist das möglich? Warum wird er nochmal losgelassen? Und welche Menschen verführt er? Waren die nicht alle tot? Naja, die Menschen sind ja gerade eben auferstanden. Christus hat ja alle gerufen und sie kommen jetzt hervor und damit ist die Gefangenschaft des Teufels beendet. Die Umstände binden ihn nicht mehr. Jetzt kann er wieder die Menschen verführen, denn die ganzen Gottlosen sind aufgestanden. Und das wird er tun. Was genau wird er machen? Wie wird es aussehen? Wir lesen Erfahrung und Gesichte, Seite 286. Jesus und die heiligen Engel, begleitet von allen Heiligen, kehren zur Stadt zurück. Und die bitteren Wehklagen und das Jammergeschrei der verlorenen Gottlosen erfüllen die Luft. Dann sah ich, dass Satan aufs Neue sein Werk anfing. Er ging von einem zum anderen seiner Untertanen, machte die Schwachen und Gebrechlichen stark und sagte ihnen, dass er und seine Engel sehr mächtig seien. Er verwies auf die unzählbaren Millionen, die vom Tode auferstanden waren. Was für eine furchtbare Szene. Die Toten sind gerade auferstanden, alle noch in ihrem fleischlichen Leib. Und der Teufel macht sie jetzt glauben, ich habe das durch meine Macht geschafft. Ich habe euch aus den Gräbern gerufen. Ich habe euch lebendig gemacht. Der Teufel maßt sich an, den Ruf Jesu gegeben zu haben. Und dann heißt es hier, unter ihnen befanden sich mächtige Krieger und Könige, die im Kriege sehr geschickt gewesen waren und Königreiche besiegt hatten. Ebenso befinden sich auch dort mächtige Riesen und starke, mutige Männer, die nie eine Schlacht verloren hatten. Dort war der stolze, ehrgeizige Napoleon, dessen Heranrücken Königreiche zittern gemacht hatte. Es standen dort Männer von erhabenem Wuchse und würdevollem Benehmen, die im Kampf, während sie den Sieg zu erringen suchten, gefallen waren. Wenn sie aus ihren Gräbern hervorgehen, nehmen sie ihren Gedankengang da wieder auf, wo durch den Tod gestört worden war. Sie besitzen denselben sehnlichen Wunsch zu siegen, den sie hegten, als sie fielen. Satan hält einen Rat mit seinen Engeln und dann mit jenen Königen, Eroberern und großen Männern. Dann blickt er auf das ungeheure Heer und sagt ihnen, dass die Schar in der Stadt nur klein und schwach sei und dass sie hinaufziehen und die Stadt einnehmen und ihre Bewohner hinausstoßen und Reichtümer und Herrlichkeit selbst besitzen können. Und Satan plant, die Stadt zu überfallen, das neue Jerusalem, die Stadt Gottes anzugreifen. Jetzt will er in einem offenen Kampf gegen Jesus vorgehen. Sowas hat er noch nie gewagt. Jetzt sieht er diese unzähligen Millionen, jetzt motiviert er sie und sagt, schaut mal, wir sind viel mehr. In der Stadt sind nur wenige. Wir können diese Stadt überfallen und wir können alles an uns reißen. Und Satan hält erst Rat mit seinen Dämonen, danach mit den Königen und Herrschern der Erde und dann bringt er das ganze Volk auf seine Seite. Und jetzt wollen sie gegen die Stadt ziehen. Wie wird das aussehen, wenn sie gegen die Stadt ziehen? Das ist beschrieben in der Offenbarung und auch in den Schriften von Schwester White. Offenbarung 20, Vers 9, erster Teil. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also jetzt marschieren sie auf und umzingeln das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, wird jetzt belagert von den Heeren des Teufels. Ellen White schreibt das folgendermaßen. Erfahrung und Gesichte, Seite 286. Satan ist erfolgreich in seiner Verführung und alle bereiten sich sofort auf den Kampf vor. In jenem ungeheuren Heer sind viele geschickte Männer und sie verfertigen alle möglichen Kriegswerkzeuge. Von Satan geführt, bewegt sich die Menge vorwärts. Die Könige und Kriegsleute folgen dicht hinter Satan und diesem folgt die Menge in Abteilung. Jede Abteilung hat ihren Anführer. Und indem sie über die zerrissene Oberfläche der Erde nach der heiligen Stadt marschieren, herrscht vollkommene Ordnung. Jesus schließt die Tore der Stadt und diese ungeheure Menge umgibt sie. Sie stellen sich zum Kampf in Reihe und Glied auf und warten jetzt auf einen heftigen Zusammenstoß. Was wir jetzt sehen, ist unglaublich. Die gottlosen Heere, vereint mit den Dämonen, angeführt vom Teufel, umringen jetzt das neue Jerusalem, diese geliebte Stadt. Und sie schließen sie komplett ein. Sie umzingeln Jerusalem. Was wird jetzt passieren? Die Stimmung ist an dem Punkt, dass sie kurz vor dem Losbrechen sind, kurz vor dem Angriff auf die Stadt. Werden sie angreifen? Was wird passieren? In Erfahrung und Gesichte schreibt sie dann weiter, Jesus und die ganze himmlische Herrscher mit allen Heiligen, geschmückt mit ihren glänzenden Kronen, besteigen die Mauer der heiligen Stadt. Jesus redet mit Majestät. Seht ihr Sünder den Lohn der Gerechten und seht meine Erlösten den Lohn der Gottlosen. Die ungeheure Menge erblickt die herrliche Schar auf den Mauern der Stadt. Indem sie aber die Schönheit ihrer glänzenden Kronen wahrnehmen, ihre Angesichter in Herrlichkeit leuchten sehen, das Ebenbild Jesu widerspiegelnd und dann die unübertroffene Herrlichkeit und Majestät des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren erblicken, sinkt ihnen der Mut. Die Heere blicken auf die Stadt und dort oben sehen sie das Volk Gottes stehen mit ihren herrlichen Kronen. Und dann sehen sie Jesus, den König aller Könige. Und was wird Christus jetzt machen? Der Angriff steht bevor, aber jetzt wird sich der große weiße Thron über die Stadt erheben. Und jetzt wird Christus Gericht sprechen. Es heißt ja in Offenbarung 20, Vers 12, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Nun jetzt ist eine besondere Szene. So etwas gab es noch nie in der ganzen Geschichte des Weltalls. Alle sind versammelt. Christus ist dort. Alle Engel sind dort. Alle Heiligen sind anwesend. Sind ja alle lebendig. Auch alle Gottlosen sind anwesend. Alle Dämonen. Und der Teufel. So eine Szene gab es noch nie in der Geschichte des ganzen Weltalls. Alle sind da. Und jetzt spricht Jesus klar und deutliche Worte des Gerichts. Jeder wird es gerichtet nach seinen Taten. Und jede Stimme muss bekennen, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Jeder muss die Gerechtigkeit Jesu anerkennen. Sogar der Teufel wird die Gerechtigkeit Jesu anerkennen müssen. Nun, wie geht es dann weiter? Die Heere waren ja jetzt gerade versammelt zum Angriff auf die Stadt, als Christus sich jetzt erhob und das Gericht spricht über all die Gottlosen. Werden die Gottlosen ihren Angriff abbrechen? Nein, sie werden gegen die Stadt stürmen. Der Satan versucht, sie zu motivieren. In Offenbarung 20, Vers 9, hier im zweiten Teil heißt es, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Nun, wenn sie die Stadt angreifen wollen, wird Gott es nicht zulassen. Sein Volk muss sich nie wieder verteidigen. Nie wieder müssen die Heiligen um ihr Leben bangen. Nie wieder müssen sie sich wehren. Nie wieder werden sie unterdrückt. Christus selbst kämpft für sein Volk. Und wie macht er das? Die Bibel sagt, er lässt Feuer vom Himmel fallen. Und dieses Feuer verzehrt die Gottlosen. In Erfahrung und Gesichte, auf Seite 287 heißt es dann, Satan stürzt sich in die Mitte seiner Nachfolger und versucht, sie zum Handeln zu bewegen. Aber Feuer von Gott aus dem Himmel fällt auf sie. Und die Großen und Mächtigen, die Armen und Elenden, werden zusammen verzehrt. Ich sah, dass einige schnell vernichtet wurden, während andere länger leiden mussten. Sie wurden nach ihren Werken bestraft. Einige befanden sich tagelang im Feuer. Und solange ein Teil an ihnen noch nicht verzehrt war, empfanden sie auch das volle Gewicht ihrer Leiden. Nun, das ist dieses Fegefeuer oder das Höllenfeuer, das Feuer, das am Ende auf die Erde fällt. Dieses Feuer wird global sein. Überall wird dieses Feuer regnen. Und dieses Feuer ist dazu da, um den zweiten Tod einzuleiten. Um die Menschen, die sich den Tod gewünscht haben, ihren Wunsch auch zu gewähren. Einige werden länger leiden, einige werden kürzer leiden. Wir hatten das ja vorhin schon gelesen im Gericht, dass jeder gemäß seinen Werken bestraft wird. Das Strafmaß für einen jeden wird gemäß seiner Werke stattfinden. Und so glaube ich, dass jeder sehen wird, wie die Menschen sterben, die er verführt hat. Am Ende wird der große Verführer dort übrig bleiben. Er wird der Letzte sein, denn er hat sie alle verführt. Und er wird sehen, wie alles zusammenfällt, was er geerntet hat, was er geglaubt hat, sich aufgebaut zu haben. In Offenbarung 20, Vers 10 lesen wir, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Was ist dieser Feuer- und Schwefelsee und wo ist er? Und dieser Feuer- und Schwefelsee oder der feurige Pfuhl, wie Martin Luther ihn nennt, er ist diese Erde. Wenn wir von einem Horizont zum anderen blicken, sehen wir, dass die Erde ein Feuermeer ist. Überall brennt es, die Elemente schmelzen. Die ganze Erde ist in Feuer gehüllt, denn das Feuer Gottes fiel ja als Gericht vom Himmel. In diesem Feuer werden alle Gottlosen ihr Ende finden, auch der Teufel. Es heißt hier in die Engel auf Seite 260, wenn Gott diese Erde reinigt, wird sie wie ein unendlicher Feuersee aussehen. obwohl sich die ganze Erde mit Ausnahme des Teils, auf dem die Stadt steht, in einem Inferno flüssigen Feuers befindet, wird die Stadt, so wie die Arche, durch ein Wunder der Allmacht Gottes bewahrt. Inmitten der tobenden Elemente steht sie unversehrt. Und die Stadt Jerusalem wird von diesem Feuer nicht berührt werden. Aber die ganze Erde, alle Elemente werden schmelzen. Alles, was auf dieser Erde ist, alle Gottlosen, alle Dämonen, der Teufel selber und die ganze Erdoberfläche werden diesem Feuer untergehen. Das endgültige und große Gericht Gottes. Und wir lesen in Offenbarung 20, Vers 14 und 15, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, wer wird dort hineingeworfen? Der Tod und das Totenreich. Wer ist das? Das sind alle die, die den Tod nicht überwunden haben. Tod und Totenreich sind all die gottlosen Menschen. Sie werden in dem Feuersee untergehen. Das ist der zweite Tod, der Tod, der auf ewig von Gott trennt, der Tod, aus dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Alle werden dort ihr Ende finden. Nun heißt es hier in Offenbarung 20, 10 im zweiten Teil, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, wie kann das sein? Ist das möglich, dass sie gepeinigt werden Tag und Nacht? Ist das gerecht von Gott? Wenn sie ewige Qual haben, hieß es nicht, dass sie den zweiten Tod sterben, dass sie also sterben werden und nicht, dass sie ewiges Leben in ewiger Qual haben? Nun, Gott wäre ein ungerechter Gott, wenn sie wirklich ewig leben würden und ewig gequält werden würden. Denn Gott hat die Menschen nicht gefragt, ob sie leben wollen. Gott hat den Menschen das ewige Leben aus Liebe gegeben. Und die Menschen dürfen entscheiden, ob sie es annehmen wollen oder ob sie es loslassen wollen, ob sie leben wollen oder ob sie sterben wollen. Jeder Mensch ist gemacht, um ewig zu leben. Wie wird die Entscheidung sein? Was ist, wenn ein Mensch sich für den Tod entscheidet? Also, er nimmt die Welt an, anstatt das Himmelreich. Dann wird er mit der Welt untergehen. Was wäre, wenn Gott sagen würde, du hast zwar den Tod gewählt, aber ich gebe dir ewiges Leben, und zwar in Qual. Dann wäre Gott nicht gerecht. Er hat uns nicht gefragt, ob wir leben wollen. Also dürfen wir auch den Tod wählen. Und er wird es uns geben. Ob wir den Tod oder das Leben wählen, was immer wir aus der Hand Gottes nehmen, das werden wir bekommen. Gott wünscht sich so sehr, dass jeder Mensch das Leben wählt, dass niemand auf der Erde sterben muss. Nun, wie ist dann dieser Text zu verstehen? Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dazu müssen wir verstehen, wie die Ewigkeit hier gemeint ist. Wir lesen dazu mal im Alten Testament im Propheten Jona, Kapitel 2, Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Und hier ist die Geschichte von dem Propheten Jona, der im Mittelmeer versank. Und als Jona unterging im Mittelmeer, heißt es hier, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Nun, wie lange war diese Ewigkeit? Und diese Ewigkeit, wenn wir die Geschichte lesen, war 3 Tage lang. Jona ist nach 3 Tagen wieder an Land gewesen. Also diese Ewigkeit ist jetzt hier scheinbar eine sehr begrenzte Zeit. Wir lesen einen anderen Text, nämlich hier in Jeremia 17, Vers 27. Dort heißt es, wenn ihr aber nicht auf mich hört, dass ihr den Sabbattag heiligt und keine Last tragt und nicht am Sabbattag durch die Tore Jerusalems hineingeht, dann werde ich ein Feuer anzünden in ihren Toren. Das soll die Paläste Jerusalems verzehren und nicht erlöschen. Und hier wird von einem nicht erlöschbaren Feuer oder einem unauslöschlichen Feuer gesprochen. Was ist passiert? Nun, Gott hatte sein Volk gewarnt, wenn ihr nicht heilig lebt, wenn ihr nicht mein Volk seid, dann werde ich eure Stadt mit Feuer verbrennen, mit einem nicht auszulöschenden Feuer. Nun, wenn wir heute nach Jerusalem gucken, brennt dieses Feuer noch? Brennen die Tore Jerusalems noch? Nein. Sie brennen nicht mehr. Warum nicht? Das Feuer ist erloschen, nachdem es getan hat, wofür es gesandt war. Es war ein ewiges Feuer, aber ewig ist in diesem hebräischen Denken das Resultat dessen, was da passiert. Ewig meint nicht, dass es nicht aufhört zu brennen. Ewig meint, es tut das, wofür es gesandt wurde und das Resultat ist ewig. Insofern sprechen wir von einem ewigen Feuer. Wenn wir also von einer ewigen Qual sprechen, dann sprechen wir davon, dass sie gequält werden, bis sie sterben. Und das Resultat ist unendlich. Es gibt keine Auferstehung mehr. Sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die alte Welt ist vorbei, die alte Ewigkeit ist vorbei und die neue Ewigkeit beginnt. Die Ewigkeit des Reiches Gottes im ganzen Universum. Gehen wir zurück zur Erfahrung und Gesichte zur Seite 284. Dort heißt es denn über den Teufel: Nachdem alle, die er betrogen hatte, tot sind, wird Satan noch leben und länger leiden. Hier ist es sehr deutlich. Es heißt hier, sie sind tot. Nicht, sie leben weiter und sind in Qual, sondern sie sind tot. Und der Satan wird der Letzte sein, der noch am Leben ist. Er wird der Letzte sein. Er wird sehen, wie alle seine Anhänger sterben. Und dann, wir lesen in Hesekiel 28, Vers 18 und 19. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Dieser Engel, den einst die anderen Engel bewundert haben für seine Schönheit, für seine Weisheit und seine Vollkommenheit, wird hier sein Ende finden. Nachdem alles, was er hatte, verdorben worden ist. Er hat alles zerstört, was er besaß. Und jetzt wird er auf dieser Erde, die er zu seinem Eigentum gemacht hatte, hier wird er sein Ende finden. Im Untergang dieser Welt wird auch er untergehen. Nun, wird sich die Sünde jemals wieder erheben? Ich meine, kann es sein, dass in der Ewigkeit irgendwann die Sünde wieder hervorkommt? Ist es möglich, dass im Himmel die Sünde nochmal ausbricht? Nun, in Nahum 1, Vers 9 lesen wir: Was denkt ihr euch aus gegen den Herrn? Er wird eine gänzliche Zerstörung anrichten. Die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Also Gott sagt sehr deutlich, es wird in Zukunft diese Drangsal nicht mehr geben. Sünde wird nicht mehr sein. Alle Sünder und die ganze Sünde hat auf dieser Erde ihr Ende gefunden. Mit dem Gericht über diese Welt und dem Feuer, das vom Himmel fiel, um diese Erde zu reinigen, ist die Sünde aus dem Universum verbannt. Die Drangsal wird sich im Himmel nicht wieder erheben. Denn die Menschen und alle Engel wissen, was die Folgen der Sünde sind und wie schlimm die Sünde ist. Nie wieder wird sie aufkommen. Das Universum wird auf ewig befreit sein von der Sünde. Wir lesen in Erfahrung und Gesichte auf Seite 44. Dasselbe Feuer von Gott, das die Gottlosen vernichtete, reinigte auch die ganze Erde. Die zerrissenen und schroffen Berge zerschmolzen vor großer Hitze. Die Elemente ebenso und alle Stoppeln wurden verzehrt. Dann lag unser Erbe vor uns, herrlich und wundervoll. Und wir besaßen die ganze neue Erde. Wir riefen alle mit lauter Stimme: Ehre, Halleluja. Nun, die Erde ist in einem Feuermeer untergegangen. Alle Elemente sind geschmolzen. Die Kontinente, die Meere, so wie wir sie heute kennen, werden nicht mehr sein. Alles wird im Feuer untergehen. Und dann ist die Sünde für immer verbannt. Und die Erde wird ganz rein sein. Und dann wird Gott alles neu machen. Ich möchte abschließen mit einem Text, den wir in Christus ist Sieger finden, auf Seite 366. Dort heißt es: Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles schuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Weltraumes. Vom kleinsten Atom bis zur größten Welt erklärt alle lebende und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude: Gott ist die Liebe. Und Gott wird wieder alles herstellen, so wie es einmal war, in vollkommener Herrlichkeit. Wenn die Sünde von diesem Planeten weggewaschen wurde, gereinigt durch ein ewiges Feuer. Das Feuer, das diesen Planet völlig verändert, die ganze Oberfläche dieses Planeten zerstört und alle Sünde und alle Sünder verzehrt. Dann wird die Sünde aus dem Universum verbannt sein und das ganze Universum wird wieder in Harmonie sein. Alles wird in Eintracht sein, alles wird vollkommen sein. Und diesen Platz, den möchte Gott bereiten für dich und für mich. Dort sollen wir eines Tages leben. Er schafft diese Welt neu, damit sie deine und meine Heimat ist. Er möchte dir das ewige Leben geben. Und er bittet dich: Nimm sein Angebot an. Du bist nicht gemacht zu sterben. Du sollst ewig leben. Und Gott streckt heute seine Hand zu dir aus. Und er bittet dich: Nimm diese Einladung an. Gib ihm dein Herz. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und dich vorzubereiten für das Himmelreich. Denn dafür bist du gemacht. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann möchte ich dich bitten, dass du mit mir zusammen betest und dass wir unsere Herzen dem Herrn weihen. Unser lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir gemeinsam in deinem Wort lesen dürfen und dass wir sehen können, was die Zukunft bringt und wie wir erkennen können, Herr, dass du die Welt eines Tages reinigen wirst und alle Sünde von der Welt verbannen wirst. Dann wird das ganze Universum rein sein. Es wird keine Sünde mehr geben. Und Herr, wir möchten in dieser neuen Welt leben. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen heute reinigst, damit alle Sünde aus unseren Herzen genommen wird und wir vorbereitet sind, in dieser Zeit bei dir und mit dir zu leben, Herr. Bitte mach uns heute bereit, komm du in unsere Herzen und lebe du täglich in uns. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du es tun willst. Im Namen Jesu. Amen. Danke, dass wir gemeinsam dieses vorletzte Kapitel studieren konnten und dass wir sehen konnten, wie Gott im Millennium alles bereinigen wird, wie der Ruf Gottes wiederhergestellt wird, wie alle Kreatur erkennen und bekennen muss, Gott ist gerecht und wie die Erde gereinigt wird und alles neu gemacht ist. Nun, es bleibt uns noch ein gemeinsames Kapitel zu studieren, denn wir wollen noch mal schauen, wie wird das Leben auf dieser neuen Welt eigentlich aussehen? Was werden wir da täglich machen? Wie sieht das Leben im Himmel aus? Wo leben wir da? Wie gehen wir da miteinander um? Was werden wir dort erleben? Was wird unsere Beschäftigung täglich sein? Dazu eine herzliche Einladung zu unserem letzten Kapitel, das wir gemeinsam studieren werden. Gottes Segen euch.